Guten Morgen. Ich hatte mich schon gefragt, ob auch heute wieder Schokolade auf der Kanzel liegt. Ich hätte aber auch zu euch gesprochen, wenn hier keine gelegen hätte. Ich habe mich schon sehr gefreut. Ordne dein Leben. Perspektiven für den Umgang mit dem Leben und der Zeit. Lebe echt. Deine 30-Tage-Challenge für mehr Freiheit, Leichtigkeit und Mut. Dein Leben, deine Spuren. Entdecke deine Begabungen, entwickle deine Leidenschaft, gestalte deine Welt. Hüter meiner Seele. Ordne die verborgene Welt deiner Seele. Sie ist das Wertvollste, das du hast. Deiner Zukunft auf der Spur. Wie du deine Berufung findest und welche Rolle deine Persönlichkeit dabei spielt. Was haben diese Bücher gemeinsam? Sie sind geistlich. Sie sind gut gemeint. Und sie sagen mir, so wie du bist, genügst du nicht. Und ich kann euch sagen, manchmal bin ich müde, das zu hören. Kann Jesus nicht einfach mal klar sagen, wo es lang geht? Und mir die nötigen Ressourcen mit auf den Weg geben? Manchmal habe ich keine Lust mehr auf Selbstoptimierung, sondern manchmal will ich einfach nur noch irgendwie durchkommen. Kennst du das auch? Dann bist du in guter Gesellschaft. Den Jüngern Jesu ging es auch schon so. Johannes erzählt davon im 21. Kapitel seines Evangeliums. Ich bete und dann lesen wir. Wir haben eben gesungen, komm, Heiliger Geist, setz die Herzen in Brand. Wir haben gesungen, komm, Liebe Gottes, und durchflute dieses Land. Wir haben gesungen, dein Wort soll kommen und uns lehren, und darum bete ich jetzt. Ich bete, dass unsere Herzen und Ohren jetzt bereit sind zu hören und dass die Worte, die jetzt gesprochen werden, dazu dienen, dass wir dich, Jesus, ein bisschen mehr lieb haben als vorher. Amen. Ich lese aus Johannes 21. Nach diesem offenbarte Jesus sich wieder den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Simon Petrus und Thomas, genannt Zwilling, und Nathanael, der von Kana in Galiläa war, und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus spricht zu ihnen: Ich gehe hin fischen. Sie sprechen zu ihm: Auch wir gehen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in jener Nacht fingen sie nichts. Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer, doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht nun zu ihnen: Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und konnten es vor der Menge der Fische nicht mehr ziehen. Da sagt jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Simon Petrus nun, als er hörte, dass es der Herr sei, gürtete das Oberkleid um, denn er war nackt und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen in dem Boot, denn sie waren nicht weit vom Land, sondern etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Als sie nun ans Land ausstiegen, sehen sie ein Kohlenfeuer liegen und Fisch darauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen: Bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Da ging Simon Petrus hinauf und zog das Netz voll großer Fische, 153, auf das Land. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen: Kommt her, frühstückt. Keiner aber von den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Dies ist schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Was ist das für eine Situation? Jesus war auferstanden und den Jüngern begegnet. Er hatte sie angewiesen, in Galiläa auf ihn und weitere Instruktionen zu warten. Und dort warten sie nun, am See Tiberias, an dem Ort, wo alles begann, dem Ort ihrer damaligen Berufung. Sie warten bereits seit mehr als einer Woche. Doch nichts passiert. Warum geht Petrus fischen? Er weiß doch um seine Berufung, Menschenfischer zu sein. Er weiß aber auch um seinen Verrat. Er hat den König der Fischer verleugnet. Er weiß um das Kreuz. Seine Berufung war mit Jesus vermeintlich gestorben. Er weiß aber auch um seinen Shalom. Der Auferstandene hat ihn gegrüßt. Doch nun weiß er nicht, was die Auferstehung für ihn bedeutet. Jesus schweigt und lässt sich nicht mehr blicken. Und wo kein Führer ist, wem soll man folgen? Und die Familie muss auch versorgt werden. Im Warten des Petrus scheint keine Erwartung mehr zu wohnen. Alles ist ungewiss. In der Stille knurrt der Magen. Die Bedürfnisse rufen nach Aktivität. Doch die vermag den Hunger dann auch nicht zu stillen. Das Netz bleibt leer. Die Fischer sind müde. Und die geistlichen Lebenshilfebücher helfen auch nicht weiter. Und wie muss sich dann der Moment anfühlen, als dieser geheimnisvolle Mann am Ufer steht? Habt ihr schon mal eine Nacht durchgewacht und dann diesen frühen Morgen erlebt, draußen im Freien? Dieses erste Licht, wo die Farben noch ganz blass sind. Ich stelle mir das so vor, wie der See spiegelglatt ist, wie Nebelschwaden auf dem See liegen, wie es ganz still ist, wie man jedes Geräusch doppelt so laut hört wie normal. Und dann steht da dieser Mann. Aber keiner von ihnen erkannte ihn. Warum nicht? Vielleicht rechnen sie gar nicht mehr mit ihm. Jedenfalls handelten die Jünger ohne seinen Auftrag. in den Grenzen ihrer eigenen Fischerkompetenz, ohne Erwartung einer göttlichen Dimension. Sie haben den Blick für den Auferstandenen verloren. Und in die Stille hinein dringt eine Frage ans Ohr der Jünger. Und wie entlarvend diese Frage Jesu ist. Und wie immer fragt er nicht, um zu wissen, sondern um den Befragten die Augen zu öffnen. Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Wäre ich Petrus gewesen, ich hätte diese Frage als Provokation verstanden. Und ich finde es fast zum Piepen, was sie wörtlich bedeutet. Da steht wörtlich, Kinderlein, habt ihr wohl etwas Beikost? Kinderlein, habt ihr wohl etwas Beikost? Nämlich zum Brot. Denn das war ja die Hauptmahlzeit. Und dafür hatte Jesus das Brot des Lebens bereits gesorgt, wie wir später lesen. Und nebenbei, für die Beikost, den Fisch, hatte er ebenfalls schon gesorgt. Kinderlein, habt ihr wohl etwas Beikost? Ich glaube, diese Frage müssen wir auch immer mal wieder hören. Wenn wir müde sind und wenn unsere Netze leer sind, ganz persönlich, aber vielleicht auch als Gemeinde. Liebe Hohentors Gemeinde, weißt du nicht, dass du ein Kindergarten bist? Tu doch nicht so erwachsen. Du musst dir nichts einbilden auf dein Boot und dein Netz und deine Kenntnis der Gezeiten und deine Handwerkskunst. Hast du vergessen, dass Boot und Netz, der See, wie auch die Fische, mir gehören? Weißt du, was gerade jetzt unter der Wasseroberfläche passiert? Kinder, kommt! Ich weiß, wo die Fische sind. Empfangt von mir den Auftrag der Stunde. Das gefüllte Netz soll nicht verkünden, es ist die Gemeinde, sondern es ist der Herr. Und dieser Herr lädt ein. Kommt, frühstückt. Und was ist das für eine herrliche Situation? Die gescheiterten Fischer gelangen ans Ufer, beschenkt mit einem Fang, der sie an den Moment ihrer Berufung erinnert. Wir lesen davon in Lukas 5. Und diesen Fang, den ziehen sie irgendwie hinter sich her. Und nun finden sie am Strand ein wärmendes Feuer und ein deftiges Fischerfrühstück vor, zu dem sie erstmal nichts beigetragen haben. Etwas Beikost aus dem Netz dürfen sie ja dann noch dazulegen. Ein Gefühl wie erschöpft nach Hause kommen. Mama hat den Tisch gedeckt und der Kaffee duftet so gut. Und nun sitzen diese gestandenen Mannsbilder ums Feuer und legen ihre Fischerpranken verschämt in den Schoß, wie Pernäler, die man beim Rauchen erwischt hat. Und sie bringen kein Wort raus. Irgendwie beschämt, aber irgendwie auch glücklich. Denn sie wissen ja, es ist der Herr. Und er meint es mal wieder gut mit uns. Obwohl wir seiner Aufforderung, auf ihn zu warten, nicht gefolgt sind. Und wieder einmal brechen sie das Brot miteinander. Das ist die glückliche Beschämung am Tisch des Herrn. Und die kennen wir doch auch, oder? Wovon also spricht dieser Text? Der Text spricht davon, wie Jesus sich offenbart. Der Hinweis darauf rahmt diesen Text ein. Wir lesen es in Vers 1 und in Vers 14, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte. Und diese Offenbarung suchen wir doch. Was lernen wir hier über Offenbarung? Wir dürfen Offenbarung überall und jederzeit erwarten, ob am See Tiberias oder heute hier. Offenbarung ist möglich, wenn wir bereit sind, unseren Aktionismus aufzugeben, um Jesus selbst wahrzunehmen. Jesus offenbart sich, wo wir bereit sind, seine Anweisungen zu befolgen, auch wenn sie nicht unserer Expertise entsprechen. Wir werfen das Netz einfach nochmal auf der anderen Seite aus. Und dann sollten wir damit rechnen, dass seine Offenbarung uns aktiviert und dass wir ganz schön zu ziehen haben an dem Fang, den wir machen. Und wir dürfen wissen, dass seine Offenbarung uns besser versorgt als die eigene Kompetenz. Die Offenbarung verherrlicht Jesus und nicht uns. Jesus offenbart sich in dieser Begegnung mit den Jüngern. Aber als wen offenbart er sich eigentlich? Offenbart er sich als der, der unsere Netze füllt? Als Einzelne wie als Gemeinde wünschen wir uns doch ein gefülltes Netz. Wir wünschen uns Vollmacht, Salbung, Weisheit, Einsicht, geistliche Kompetenz, eine klare Berufung. Unser Dienst, unsere Gemeinde soll attraktiv sein. Wir wünschen uns geistlichen Erfolg. Das ist es doch auch, wovon die Buchtitel sprechen, die wir eingangs gehört haben. Offenbart sich Jesus in Johannes 21 als derjenige, der uns einen guten Fang garantiert? Ja schon, die Jünger hören, gehorchen und ernten. Jesus spricht hinein in ihren kindlichen Mangel und füllt ihn aus. Und dann wird gefrühstückt. Doch mir scheint dies nur die Vorgeschichte zu sein für das Eigentliche, das nach diesem Frühstück geschieht. Wir müssen noch ein wenig weiterlesen. Ab Vers 15 heißt es, als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Also, wer ist dieser Jesus, der sich gerade offenbart hat. Er ist der, der uns eine Frage stellt. Und hier geht's ans Eingemachte. Das Netz hat er uns nebenbei gefüllt. Unsere gefangenen Fische wären noch nicht einmal nötig gewesen, damit das Frühstück gelingt. Diese Beikost hatte der Herr bereits mit am Feuer bereitgelegt. Der Fischzug offenbart, wer der Herr ist und wer die Kinder sind. Doch wichtiger ist die Frage, die der Herr uns stellt. Er fragt nach unserer Liebe. Und er weiß doch, unsere Liebe ist allenfalls eine begrenzte, bedingte und unvollkommene. Er weiß, wir können überhaupt nur lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Jesus spricht in Johannes 15, wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch ist und eure Freude völlig wird. Wie hören wir diese Verse? Meine Übersetzung lautet oft genug: Beweise mir deine Liebe, indem du meine Gebote hältst. Wenn du das tust, werde ich dich lieben. Wenn du meine Gebote hältst, wirst du in meine Liebe kommen. Aber das steht da nicht. Es geht nicht darum, in die Liebe zu kommen, sondern in ihr zu bleiben. Gottes Liebe ist schon da. Ich bin schon in ihr. Doch ich entscheide, ob ich auch in ihr bleibe. Auch wenn ich seine Gebote nicht halte, bleibt Gottes Liebe. Nur ich bewege mich aus ihr heraus. Er liebt mich, ob ich seine Gebote halte oder nicht. Doch ich entscheide, ob ich mich lieben lasse. Der Gehorsam erkauft die Liebe Gottes nicht. Der Ungehorsam beendet die Liebe Gottes nicht. Der Ungehorsam sagt: Ich will deine Liebe nicht. Der Gehorsam sagt: Du darfst mich lieben. Jesus gibt uns kein Gebot, damit wir unsere Liebe beweisen. Mit seinem Gebot beweist er vielmehr seine Liebe. Wir sollen seine Gebote halten, wie er, so sagt er es uns. Und auch Jesus musste dem Vater seine Liebe nicht beweisen. Vielmehr bekam er von seinem Vater den Zuspruch, der geliebte Sohn des Wohlgefallens zu sein. Mit diesem Zuspruch ging er den Weg des Gehorsams. Und so beweist auch unser Gehorsam nicht in erster Linie unsere Liebe zum Vater, sondern er resultiert aus seiner Liebe zu uns. Ja, es stimmt. Jesus sagt in Johannes 14, wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Und so zeigt unser Gehorsam, dass wir Jesus lieben. Aber woher kommt diese Liebe? Es ist die Liebe des Vaters, die ausgegossen ist in unsere Herzen. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Deshalb, wo sich unsere Liebe erweist, da erweist sie immer, dass er uns liebt. Hören wir Jesu Frage, liebst du mich, als Aufforderung, ihm unsere Liebe zu beweisen? Dann landen wir in einem Aktionismus, der scheitern wird und uns traurig zurücklässt, wie Petrus. Hören wir Jesu Frage, liebst du mich, als Angebot, uns von ihm lieben zu lassen, dann bleiben wir in seiner Liebe und sind in ihr auf eine fruchtbare Art und Weise aktiv. Und dann wird unsere Freude völlig. Deshalb, wenn Jesus fragt, liebst du mich, dann heißt das auch, willst du dich von mir lieben lassen? Er lädt uns ein, kommt, lasst euch lieben. An einem Kohlenfeuer im Hof des Hohepriesters hat Petrus seine Liebe verleugnet. An einem Kohlenfeuer am See Tiberias lädt der Verleugnete ihn ein, in seine Liebe zurückzukommen. Ich habe diese Einladung Anfang des Jahres ganz neu gehört. Seit einigen Jahren habe ich die gute Angewohnheit, den Herrn im Dezember um ein Wort für das neue Jahr zu bitten. Ein Wort und ein Bibelvers, die mich durchs Jahr begleiten und mir helfen, aus seiner Perspektive auf meinen Alltag zu schauen. Und für 2024 hatte ich den klaren Eindruck, mein Jahreswort lautet Ja, J-A, Ja. Und der dazugehörige Vers soll Johannes 21, Vers 15 sein, die Antwort des Petrus auf die Frage Jesu. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und eine weitere gute Angewohnheit, für gewöhnlich starte ich ins neue Jahr, indem ich an einer Tagung auf dem Dünenhof in Cuxhaven oder in der Nähe von Cuxhaven teilnehme. Und diese Tagung trägt den Titel »In der Stille Gott begegnen«. Und der Dünenhof, speziell diese Tagung, ist für mich in den Jahren tatsächlich zu einem Ort der Gottesbegegnung geworden. Und so fuhr ich Anfang Januar wieder hin mit dem Vorhaben, mein neues Jahreswort mit Gott zu besprechen und mit ihm auf das zu schauen, was dieses Jahr bringen mag. Ich wollte mir und ihm versichern, dass ich ihn liebe. Was passierte an diesem Wochenende? Typisch Gott. Typisch seine liebevolle, barmherzige und humorvolle Pädagogik. Er drehte den Spieß um. Und ich durfte ganz neu hören, dass er mich liebt, wenn ich ihn lasse. Wie ging das vor sich? Wir hörten auf dieser Tagung ein Lied, einen ganz weltlichen Popsong, ein Liebeslied. Aber die Aussagen in diesem Song, die waren wie ein Reden Gottes. Und das klang so, ich zitiere aus dem Lied: Was du Schwäche nennst, find ich besonders. Für mich ist dein Chaos Kunst. Du musst nicht so tun, als geht's dir gut. Musst mir nicht irgendetwas vorspielen. Ich würde dir gern deine Schönheit zeigen. Wie du bist, bist du genug. Ich werde dich lieben, auch wenn du's grad nicht kannst. Ich werde dich lieben, wenn du mich lässt. Ich glaube, dass Jesus, wie am See Tiberias, viele Möglichkeiten hat, sich zu offenbaren. Auch durch ein solches Lied. Sagt es nicht mit anderen Worten das, was uns Jesus in Johannes 15 zuspricht? Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Mich hat das umgehauen. Ich saß da wie die Jünger am Feuer, ein bisschen beschämt über meine Blindheit und doch so glücklich, wegen der Liebe des Vaters. Und dann konnte ich nicht anders als zu weinen. Es war, als würde der Vater mir sagen, mein geliebter Sohn, du willst der sein, der mich liebt. Doch du hast vergessen, dass es erstmal darum geht, dich von mir lieben zu lassen. Ich liebe dich. Wie du bist, bist du genug. Willst du mir das glauben? Willst du dich von mir lieben lassen? Und so hat mein Jahreswort Ja eine viel tiefere Bedeutung bekommen. Es sagt, ja, ich will mich von dir lieben lassen. Wie sollte ich dich lieben können, wenn du mich nicht zuerst geliebt hättest? Ja, ich will dich lassen. Ja, du darfst mich lieben. Ja, ich will glauben, dass du mich liebst. Mein Ja zu dir ist nur möglich, weil dein Ja zu mir gilt. Deshalb, wenn Jesus fragt, liebst du mich, dann heißt das auch, ich will dich lieben, wenn du mich lässt. Ich liebe dich, ob deine Netze voll oder leer sind. Ob du nun vollmächtig, gesalbt, weise, einsichtig oder geistlich kompetent bist oder auch nicht. Ich liebe dich, unabhängig von der Berufung, die ich dir zuspreche. Ich liebe dich, bevor du mir dienst und unabhängig davon, ob dein Dienst erfolgreich ist. Ich will dich lieben, wenn du mich lässt. Das Erstaunliche dabei ist, wo ich dieser Einladung folge, endet meine Müdigkeit. Ich werde wieder wach und neu erweckt. Die Gewissheit seiner Liebe macht mich bereit, seine Beauftragung zu empfangen. Und da werden auch die Buchtitel vom Anfang wieder interessant, weil ich sie mit einer ganz anderen Motivation lese. Jesus spricht, kommt, lasst euch von mir lieben und schenkt mir eure Liebe. Lasst uns im Jahr 2024 neu und immer wieder neu diesem Ruf folgen. Gottes Pläne sind viel größer als unsere Vorstellungen von einem gelungenen Fischzug. Die gefüllten Netze sind nur dazu da, den Herrn zu erkennen und in die Liebe zurückzufinden. Mit dieser Liebe beginnt sein Wirken durch uns. Jesus will nicht bedient werden. Jesus will geliebt werden und uns lieben. Jesus bevollmächtigt zum Dienst, doch die Basis vollmächtigen Dienstes ist Liebe. Jesus sagt dir zu, ich will dich lieben, wenn du mich lässt. Und wer Jesus sieht, der sieht den Vater. Und so spricht auch der Vater dir zu, ich will dich lieben, wenn du mich lässt. Wie lautet deine Antwort? Lasst uns in eine kurze Zeit der Stille gehen, in der ihr dem Vater antworten könnt, und ich schließe dann mit einem Gebet. Guter Vater, du hast deine Liebe erwiesen, als du deinen Sohn gegeben hast, hingegeben hast für uns, als wir noch Sünder waren. Jesus, du hast uns geliebt bis ans Ende. Heiliger Geist, du liebst uns so sehr, dass du dir nicht zu schade bist, in unseren Herzen zu wohnen. Gott, du sprichst uns zu. Ich liebe dich, wenn du mich lässt. Und wir wollen dir antworten, ja. Ja, ich will mich lieben lassen von dir. Ja, ich will deiner Zusage glauben. Unabhängig von dem, was ich manchmal empfinde und fühle. Ja, ich will glauben, weil du die Wahrheit bist und weil du die Wahrheit sprichst und weil dein Wort die Wahrheit ist. Und mit diesem Ja zu dir und zu deiner Liebe will ich hinausgehen in eine Welt, die sich so nach deiner Liebe sehnt und will ein Botschafter sein für diese Liebe. Danke, Jesus, dass du dich immer wieder offenbarst. Amen.